Ich habe einen Gründer gehabt, der gesagt hat, ach Marie, weißt du was, ich habe jeden Tag Stand-up, eine halbe Stunde, 9 bis 9:30 Uhr, 20 Leute im Call und ich mit meiner HR-Brille, um Gottes Willen, wenn du dir mal den Stundensatz da ausrechnest, wer da eigentlich alles mit drin ist, da kannst du auf jeden Fall produktiver an einer anderen Stelle sein.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hi, herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer HR-Serie im Podcast von fürgründer.de. In dieser achteiligen Serie gibt uns Marie Kanellopoulos Schritt für Schritt die wichtigsten Strategien, Tipps und Instrumente an die Hand, um starke Teams aufzubauen. Marie ist Geschäftsführerin von Dann Berlin. Dann Berlin ist eine renommierte Agentur, die sowohl Startups als auch Konzerne bei allen Themen rund um Personal unterstützt. Sprich, Marie weiß, wovon sie spricht. Hallo Marie.
Hallo René, ich freue mich wieder bei dir zu sein.
Marie, ein kurzer Rückblick auf die Folge 1. Dort haben wir darüber gesprochen, warum Wachstum nicht das Problem ist, Chaos aber schon. Bevor wir uns jetzt dem neuen und heutigen Thema widmen, was ist aus der ersten Folge nochmal ganz wichtig mitzunehmen, was uns jetzt auch vielleicht einen Einstieg in unser zweites Thema erleichtert?
Wir hatten in der ersten Folge ja darüber gesprochen, dass man eigentlich skaliert in Schritten oder auch über Treppenstufen. Und Chaos gehört zum Wachstum dazu und das ist kein Zeichen, dass du den Job irgendwie schlecht machst, dass du falsch abgebogen bist mit deiner Firma, sondern es ist ein klares Signal, dass du dich neu strukturieren solltest aufgrund deines Reifegrades der Firma. Und ohne Struktur zu wachsen, ist es ja fast wie Autofahren ohne zu bremsen. Also ne, man muss da einfach sich immer neu adjustieren und wiederfinden.
Ja, dann schauen wir mal auf die Herausforderung und die Phase, die du für heute für uns mitgebracht hast. Du hast ja gerade von diesem Treppenmodell gesprochen. Wo befinden wir uns denn jetzt in dem Modell oder auch in der im Unternehmenswachstum?
Heute sind wir in der Führungskrise, ja, in der Leadership Crisis. Und da sprechen wir von 5 bis 20 Mitarbeitenden, wo dann wirklich es heißt, okay, was kommt jetzt auf mich als Gründer zu oder als Gründerin zu, als Unternehmer, Unternehmerin und wie kann ich ein System bauen, um halt eben diese nächste Stufe zu ermöglichen?
Was ist denn das Problem, was viele dann sehen oder was du auch aus der Erfahrung siehst in dieser Leadership Crisis, wenn wir da 5 bis 20 Mitarbeitende haben?
Ja, also die Komplexität, die erhöht sich ja automatisch, ne, wenn du dein Team einfach skalierst und eine Kommunikation, die steigt ja nicht exponentiell. Also sagen wir mal wieder dieser Frühstückstisch, den hatten wir ja schon in der ersten Folge. Du sitzt mit 5 Personen am Tisch, dann hast du ja eigentlich so 10 Kommunikationsbeziehungen. Wenn du aber 20 Leute am Tisch hast, dann reden wir locker mal von 190 bis 200 ne, Kommunikationsbeziehungen. Also diese Entscheidungen, die werden einfach dann natürlich viel komplexer und die Organisation braucht eine neue Struktur. Wachstum zerstört eigentlich nicht die Struktur, sondern durch diese wird überhaupt Wachstum erst möglich, indem man sie immer wieder neu zurechtzurrt.
Das ist, glaube ich, auch etwas, was viele Gründer so in dieser Phase beschreiben, dass sie zwar einstellen, ne, also das Team wächst, 5, dann 10, 15 Mitarbeiter, aber es geht plötzlich trotzdem nicht alles so viel schneller, wie man sich das erhofft hat. Ist das etwas, was du auch feststellst?
Absolut. Das sehe ich bei Kunden, das sehe ich bei mir selbst oder ne, ich bin ja diese Reise auch durchgegangen und gerade in dieser Phase 1, wo die Leadership Crisis wirklich dominiert, sieht man immer wieder, dass die Gründer und Gründerinnen einfach immer alles entscheiden. Sie entscheiden alles, weil sie es wollen, weil sie denken, andere können es nicht. Und das ist dann oftmals das Problem, weil man leider lernen muss, im Wachstum auch loslassen zu können, zu müssen. Und dann gilt es halt, um sich herum eigentlich ein System zu bauen. Also ich sehe den Gründer oder die Gründerin immer als Architekten an, der wirklich oder die sagt, ich muss was bauen, was auch ohne mich eigentlich gut läuft. Ja, mir kommt gerade so ein Telefonat mit einem gestandenen Unternehmer gerade in den Sinn, der meinte, Marie, ich darf gar nicht in Rente gehen. Dann funktioniert ja gar nichts mehr. Und dann sage ich, nee, dann hast du ja eigentlich deinen Job gar nicht erfüllt. Mhm. Weil dein Job als Gründer ist es doch, wirklich eine Maschinerie zu bauen, die vielleicht, wenn du nicht da bist, sich kurz adjustieren muss, okay, wo geht die Reise hin? Aber eigentlich muss ja der Kompass in irgendeiner Form gegeben sein und natürlich dann auch dementsprechend die Basis, ne, für diesen Reifen. Genau, also Gründer müssen einfach lernen, loslassen zu können.
Das ist jetzt ja im Prinzip diese Phase 5 bis 20, so das ja, das erste Mal, dass das passiert. Hast ja auch gesagt, da gibt es verschiedene Wachstumsphasen und jede Phase hat so ihre eigene Krise. Vielleicht kannst du uns da nochmal so einen Überblick geben über dieses Modell.
Super gerne. Also das ist ein Growth Model, was wir nennen. Das ist nicht im Internet irgendwie einhersehbar, sondern das ist der Blueprint. Und nochmal dieses Big Picture euch zu nennen. Ich untergliede dieses Modell in 4 Phasen. Ja, die Phasen, die verändern sich natürlich auch anhand der Dauer des Unternehmens, aber vor allem anhand der Größe. Und die erste Phase ist, wie gesagt, die Leadership-Phase. So 5 bis 50 Mitarbeitende. Da muss man einfach als Gründer, glaube ich, einen mentalen Switch machen und gewisse ja, Entscheidungslogiken implementieren. Die Phase 2 ist die Autonomiephase. Da sind wir dann bei 50 bis 100 Mitarbeitenden. Und da brauchen Teams wirklich Autonomie. Sie brauchen Verantwortung, damit sie auch unabhängiger laufen können, weil sonst delegierst du dich ja zu Tode. Mhm. Es gibt dann in der Phase 3 die Kontrollkrise. Da sind wir dann so 100 bis 150. Da brauchst du eben Prozesse, die auch von alleine gerne entstehen und sich auch weiterentwickeln können. Ne? Und da reden wir dann auch von der Firma, die eine ganz andere ist als die Firma, die vielleicht mit 25 Mitarbeitenden war. Die Kultur ändert sich, die Art des Arbeitens ändert sich. Und da bedarf es einfach aufgrund des Reifegrades wirklich klare Prozesse, Strukturen, Verantwortungen, damit man das Ganze als Überblick gut überschauen kann. Mhm. Phase 4, Bürokratiekrise, ja, also wir haben da einfach zu viele Prozesse, die Kultur kippt, weil man dann sagt, oh Gott, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Ich erkenne die Firma nicht mehr wieder. Die ist da, die ist leider auch fast unvermeidbar. Du kannst Agilität in gewissen Departments immer noch steuern und aufbauen, aber im Großen und Ganzen brauchst du auch diese Hardcore-Policies und Prozesse, damit du dann daraufhin aufbauen kannst. Also es geht dann wirklich um Stabilität und nicht mehr wie in den Anfangsphasen um Kreativität und das Miteinander. Und diesen Ankerpunkt, den da muss ich leider den Zahn ziehen, der ist total wichtig, um dann nach außen extern zu wachsen, aber natürlich auch intern zu wachsen, weil man vielleicht Dinge nochmal aufkauft oder fusioniert.
Ja. Gut, das ist dann noch ein paar Schritte entfernt von den meisten jetzt, die wahrscheinlich auch heute zuhören. Dann lass uns vorne nochmal raufschauen, gerade diese erste Phase und diese erste Leadership Crisis. Ein paar Dinge hast du schon genannt, warum Gründer, Gründerinnen da zum Bottleneck werden. Dieses Thema, jeder kommt mit einer Frage, sie wollen alles entscheiden. Also was ist es da nochmal ganz genau, sodass das jeder quasi jetzt vielleicht in einer eigenen mentalen Checkliste durchgehen kann? Ah, genau, ich bin genau in dieser Phase und mache genau die Dinge, die dazu führen, dass wir da in diese erste Krise reinkommen.
Ich hatte ja eben gerade schon gesagt, Kommunikation explodiert. Das hast du nun mal anhand der Köpfe. Das kann man ja nicht abstreiten. Das wird bei jedem gleich sein. Mhm. Was ich aber auch natürlich sehe bei 5 bis 20 Mitarbeitenden, dass Entscheidungen komplexer werden. Also Gründer und Gründerinnen denken immer, ich bin die zentrale Instanz und ich muss ein 10-Euro-Budget freigeben, aber auch 5.000-Euro-Budget. Und dann merkt man, oh, man kommt irgendwie ins Strudeln, man wird langsamer. Und was machen dann die meisten Unternehmer? Sie sagen, okay, ich brauche mehr Meetings, ich muss mehr involviert werden, ich brauche mehr Abstimmung. Und das verlangsamt natürlich alles nochmal umso mehr, sodass jeder eigentlich in der Warteschlange steckt. Mhm. Und das meine ich mit diesem mentalen Switch, dass man sagt, okay, 5 bis 20 Mitarbeitende, überlege mal, wen hast du da in deinem Team? Warum hast du sie da? Was trägt jeder für Potenziale? Und du musst, das ist meine Erfahrung, ich kann halt nur für meine Bubble sprechen, du solltest Verantwortungsbereiche den Köpfen zutragen, denn du musst ja auch verstehen, dein Team, das ist auf einer Ebene und du bist die zentrale Instanz, gerade bei der Größe, da wird niemand sagen, ach, weißt du was, René, ich mache jetzt mal das Marketing-Department oder weißt du was, ich baue jetzt mal hier die Kampagne auf. Wird schwierig, weil man dann auch schon politisch agiert. Man möchte ja seinem Peer, seinem Kollegen nicht etwas wegnehmen. Von daher müsste man dann ehrlicherweise da in die Proaktivität gehen, in den Aktionismus und sagen, hey, du übernimmst dieses Thema. Ich erwarte von dir, dass du diese Verantwortung trägst und das weiterentwickelst bis dahin. Wenn du es nicht schaffst, melde dich bei mir. Ich möchte nicht, dass aus einem kleinen Problem ein Riesending wird, sondern es gibt dann so Reporting-Logiken, kleine, informelle vielleicht schon, aber dass man halt gewissen Themen einfach auch Verantwortungszusprüche gibt. Und das anhand dieser 20 Köpfe natürlich. Mhm. Das ist einfach zu fatal zu sagen, dass alle Entscheidungen nur über eine Person laufen, sondern der Gründer muss sich da leider entziehen und diese Strukturen mit aufbauen. Und ja, ich kann so viele Beispiele geben, ja, was wir mit Kunden da gemacht haben, wenn Gründer irgendwie jeden Slack-Channel mitliest oder ständig warten Teams auf Feedback. Ich meine mal, das frustriert ja auch. Ne? Also da vielleicht auch in die Rekabilisierung gehen und sagen, hey, wie fühlt ihr euch denn gerade? Wo hakt's im Getriebe? Was kann ich denn tun, damit ihr euren Job besser macht? Also allein diese Frage ist so wertschätzend, wenn das ein Unternehmer eigentlich sein Team fragt. Und dann kommt man, glaube ich, auch wieder in diese Entscheidungsgeschwindigkeit.
Mhm. Aber welche Tipps hast du da konkret, um auch bei diesem Switch zu helfen? Also zu sagen, ne, weil ich glaube, du hast es ja gerade beschrieben, ne, es ist super schwer und viele wollen ganz tief drinne sein und haben auch das Gefühl, sie müssten es, damit alles gut läuft. Also wie können wir uns da vielleicht von bestimmten Glaubenssätzen auch lösen? Was kann es da helfen, über diese Brücke zu gehen?
Na klar, typische Glaubenssätze, die mir sofort einfallen, ist, ohne mich klappt hier gar nichts oder ich kann das eh besser oder ganz klassisches Beispiel, dem Gründer wird ein Konzept vorgetragen und bevor er Feedback gibt oder sie, wird das Ganze gleich umgesetzt. Also ich kann mich davon ja nicht freisprechen. Ja, ich habe auch mal ein Konzept bekommen, wo ich dachte, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich schreibe das mal um, anstatt mal zu delegieren, hey, weißt du was, meine Erwartungshaltung ist das, ich wünsche mir Folgendes, ich sehe das hier nicht, bitte ändere das nochmal. Also dann lieber eine zweite Schlaufe des Feedbacksgebens riskieren und auch diese Zeit investieren, als dass man es selbst macht, weil eigentlich ist man als Gründer, Gründerin in der Position, nicht für solche needy, greedy, operational Sachen verantwortlich zu sein oder das umzusetzen, sondern wir müssen ja unser Team dafür enablen. Und das bedarf Aufwand, total. Ja, da ist man manchmal auch selbst so sauer, um Gottes Willen, jetzt muss es hier nochmal leider der Aufwand sein, aber on the long run lohnt es sich. Der zweite ist, dass man wirklich schaut, okay, welches Potenzial habe ich, warum habe ich diese Leute eingestellt oder auch, warum bezahle ich monatlich das Gehalt an diesen Menschen, wenn ich ihm gar nicht die Möglichkeit gebe, er oder sie, sich da auszuleben. Ne? Also das, wenn du das Potenzial wirklich anerkennst und vertraust, dann kannst du dich, glaube ich, da auch leichter nochmal neu strukturell aufstellen. Ich würde mir überlegen als Gründer und Gründerin, was habe ich für einen Informations-Overload? Also welche Information nimmt welche Zeit von mir in Anspruch, die es gar nicht bedarf? Und wie kann ich das wegdelegieren? Das finde ich total interessant. Prioritätenkonflikte hat man leider in jedem Teams. Also, dass man da vielleicht nochmal schaut, so hey, welche Shared Priorities gibt es? Kann man da nicht in irgendeiner Form die Zusammenarbeit nochmal besser gestalten? Dass man ja als Unternehmer in diese Gestaltung mit reinkommt, aber sich dann auch bewusst entzieht. Dass man sagt, hey, ich habe euch das bewusst mitgebaut, ich gehe jetzt mal raus und schaue, wie es in den nächsten 2-3 Monaten läuft. Und dann kann man immer nochmal umwandeln. Ne? Also man denkt dann immer, ich bin als Gründer verantwortlich für die Richtung und die Richtung darf sich nie ändern. Aber also René, wir haben ja eben gerade über das Weltgeschehen gesprochen. Ja, das ist heutzutage spielen wir nach ganz anderen Regeln. Das ist einfach so. Wir werden immer wieder uns neu ausrichten und das sage ich auch meinem Team jedes Mal. Wenn ich eine Entscheidung treffe, die schnell war, die ich dann wieder über Bord werfe, dann heißt das nicht, weil ich mit meinem Kopf ganz woanders bin, dass mir die Firma nicht gefällt oder mir nicht wichtig ist, sondern dann hat das auch Gründe. Und da kann man auch etwas rumexperimentieren, auch als Gründer.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
In dieser Phase, jetzt von 5 auf 20 sind schon mehr Leute, danach hast du aber gesagt, geht es dann auch 50 und 100. Es kommen sehr, sehr schnell Mitarbeitende dazu. Ne? Versucht auch schnell einzustellen, weil ja ganz viele Aufgaben da sind. Welche Nebenwirkungen siehst du aber bei diesem schnellen Personalaufbau?
Wenn man das wirklich nicht strukturiert aufsetzt, kann es natürlich dazu führen, dass man zum einen aufgrund der Geschwindigkeit Talente einstellt, die für temporäre Zwecke gut waren, weil man dann einen Haken irgendwie ransetzen konnte, aber dass die vielleicht kulturell nicht gepasst haben, weil so wie du als Gründer gewisse Entscheidungen auch mal wegnehmen kannst, wird ja auch ein Unternehmen kulturell sich immer wieder weiter verändern oder Teams werden sich neu formen oder Entscheidungslogiken werden sich verändern. Das heißt, man muss ehrlicherweise schon wirklich langfristig sehen, okay, bringt mir das Talent, dieses Skill in meinem Unternehmen den Mehrwert nicht nur für dieses eine Projekt, sondern on the long run. Ich merke auch natürlich, wenn wir jetzt auch zum Thema 2, ja, warum wird Führung zum Engpass? Führung ist komplett überlastet im Wachstum. Das muss ich auch sagen. Das ist ganz klar, weil wir eben diese Teamdynamiken haben, die sich ändern, weil man eben neben dem Operativen, dem Leadership auch noch einstellen muss. Das ist ja total frustrierend auch. Genau, Kultur ändert sich. Du als Gründer musst immer wieder loslassen und da musst du die Führungsriege ja auch trainieren. Jede Führungskraft wurde anders gepolt, hat nochmal andere Teams, hat nochmal andere Prioritäten. Das heißt, eigentlich musst du die sehr stark mit dir führen. Du musst immer wieder deine Vision an die mittleren Management-Ebene so übersetzen, dass die genau wissen, was eigentlich der Sinn und Zweck dahinter ist, damit die es wiederum an die untere Ebene übersetzen können. Also da prasselt enorm viel aufeinander ein. Und das sind enorm viele Side-Effekte. Das ist selbst Fluktuation. Ne? Also dann gehen halt die älteren Mitarbeitenden, weil die neuen kommen, weil man sich hier nicht verstanden fühlt oder der eine fühlt sich übergangen. Also da kommen so viele informelle Konflikte, die man als Führungskraft ja auch gar nicht auf dem Schirm hat. Mhm. Das heißt, meine Hexenbrühe, die ich beim Wachstum gerne baue, ist wirklich, nimm die Senior Manager, die C-Level, nimm die mit, das mittlere Management und HR und bau daraus so ein Alignment-Circle, weil jeder hat so valide Punkte zuzutragen. Und wenn du das Ganze aber alleine entscheidest in deinen stillen Kämmerchen und dann mit der Strategie an die Belegschaft gehst, dann wird dir das Ganze ehrlicherweise um die Ohren knallen. Also das ist so die Erfahrung, die ich tatsächlich gemacht habe. Wir mussten im Nachgang dann auch ordentlich aufräumen. Wenn dann jemand gesagt hat, nein, ich mache meine Ego-Show, ich weiß ganz genau, wo es hingeht. Wahrscheinlich weiß der Gründer oder die Gründerin auch genau, wo es hingeht. Aber wenn du die Leute dazu nicht mitnimmst, ja, dann hast du auch kein Unternehmen. Dann kannst du auch alleine deine Show machen.
Ja, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Impuls, ne? Bei diesem Thema. Dann machst du auch alleine, aber dann wirst du eben merken, dass du auch nicht so weit kommst. So, kannst vielleicht schnell gehen. Wenn du aber weit gehen möchtest, dann geh halt in einer Gruppe. Das ist, glaube ich, auch so ein netter Kalenderspruch. Du hast ja gerade schon HR angesprochen, auch in diesem Circle of Alignment. Was glaubst du, ist die Aufgabe von der HR-Abteilung im Unternehmen in diesen Phasen und was kann dann ganz praktisch getan werden?
Also wenn wir zu Kunden kommen, die sagen so, weißt du was, Marie, ich habe enorm viele Leute eingestellt, mir knallen gerade mehrere Themen um die Ohren, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht, dann ist so meine erste Instanz, okay, lasst uns mal auf jeden Fall alle Probleme erstmal, wie so eine Audit, alle Probleme mal niederschreiben. Dann strukturieren wir sie nach Prioritäten, gucken, was sind so die low-hanging fruits, also was können wir schnell lösen, ohne jetzt großen Aufwand zu betreiben. Und dann strukturieren wir das mal ganz kurz. In einem Roadmap, Walk the Talk nennen wir das zum Beispiel. Aber grundsätzlich, weil ich will jetzt auch nicht zu tief reingehen, was sind die Hebel von HR? Natürlich erstmal Ordnung in dieses Konstrukt bringen, ja, dass du sagst, wir klären jetzt mal die Rollen. Wer entscheidet was? Wer führt welches Team? Wer hat welche Entscheidungsmandate? Wie sind Verantwortlichkeiten transparent veranschaulicht? Also dann gibt es diese offiziellen Verantwortlichkeiten und dann gibt es aber auch die informellen Sachen. Das alles muss niedergeschrieben werden. Meistens mache ich das auch in Kombination mit einem Org-Chart, um einfach mal zu schauen, weil das sind Gründern dann auch nicht so bewusst, wie viel eine Person zum Beispiel entscheidet. So der eine ist Head of Marketing, der hat 2 Direct Reports. Der Head of Customer Service hat aber gleich 10. Ne? Und der Head of Sales hat vielleicht mit Insight und Outbound Sales 20. Also da muss man auch gucken, wie komplex ist das balanciert oder sollte man das eventuell nochmal aufsplitten oder die Teams nochmal tiefer planen. Dann gibt es das RACI, die RACI-Matrix. Das ist ein ganz typisches HR-Methode. Da schaut man einfach, RACI, also R ist responsible, also wer arbeitet eigentlich an dem Thema? A ist accountable, also wer entscheidet eigentlich dieses Thema? C ist dann consulted, also wer berät eigentlich in diesem Thema? Und informed ist, wer sollte darüber informiert sein? Und wenn du zum Beispiel jeden Head of dieses RACI-Modell gibst, dann kannst du es gut aufsplitten. Und ich hatte einen Fall, da gab es beim Head of Sales eigentlich nur zwei Namen, die sich jeweils immer abgewechselt haben. Da gab es Überschneidungen und da hat man eigentlich schon gesehen, das macht gar keinen Sinn. Das können wir nochmal ganz gut aufsplitten. Und dadurch weiß dann nicht nur der, wissen nicht nur die Gründer, okay, wie agieren wir hier eigentlich in dem Department, sondern auch für den Rolleninhaber wird das total glasklar. Und auch viel leichter, dass man sagt, okay, das ist meine Verantwortung. Das entscheidet aber mein Vorgesetzter. Ich muss nur den Vorgesetzten dazu informieren, aber der berät nicht. Ne? Also auch solche Themen. Mhm. Nitty-gritty-Sachen letztlich. Der zweite Hebel in People and Culture, würde ich sagen, ist so eine Leadership-Pipeline aufzubauen. Das meinte ich gerade auch. Führungskräfte wirklich nah bei sich zu haben. Also wirklich mal sich die Führungsriege anzuschauen und so ein Assessment zu machen. Was sind High-Performer? Also warum sind diese Menschen wirklich in der Rolle und sie sind wirklich gut in dem, was sie tun? Und wo habe ich vielleicht ein, zwei Ausreißer? Mhm. Und dann kann man auch noch diese Ausreißer mehr coachen oder Peer-Learning mitgeben. Die können Shadowing machen von den High-Performern, weil Führung muss gelernt sein. Ne? Du hast jahrelange Ausbildung als, weiß ich nicht, Krankenschwester, als im Blue-Collar, als Logistiker, als Azubi werden ausgebildet, aber Führungskräfte werden eigentlich nicht wirklich ausgebildet. Klar hat man hier und da so ein Modul im Masterstudium, im Bachelorstudium oder Learning on the Job sind auch fabelhafte Führungskräfte, aber es muss monitort werden und es muss auch immer wieder in meiner Welt nochmal neu geprüft werden oder neu aufgefrischt werden, weil sonst kommt man vielleicht auch in eine Richtung, die gar nicht mehr zur Firma passt. Ne? Also auch da hast du krasse Ausreißer.
Ja. Marie, bevor wir gleich nochmal zum Abschluss und zu den drei wichtigsten Dingen aus der Folge kommen, ein Thema, was ich auch jetzt sehr oft in den letzten Wochen auch bei uns gehört habe, das Thema zahlreiche Meetings. Vielleicht da nochmal dein Impuls, warum ist das so, dass es so viele Meetings gibt? Es gab ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder auch Initiativen bei großen Unternehmen, die gesagt haben, okay, wir reduzieren die Zahl der Meetings extrem, gibt ganz neue Policies dafür, ganz, ganz spezifische Vorschriften. Ob das dann geklappt hat, wer weiß das schon, das wird ja dann immer nicht so nachgehalten. Aber vielleicht hast du da nochmal einen Impuls, wie man da auch dieser ausufernden Meeting-Kultur ein bisschen Herr wird.
Ja, absolut. Man sollte nicht in dieses Micromanagement verfallen, ne, dass man sagt, okay, ich kann jedes Problem mit einem Meeting lösen. Eher sogar das Gegenteil. Ich liebe Frühjahrsputz. Ich liebe es einfach. Jedes Jahr, also Minimum einmal im Jahr, aber gerade am Jahresanfang, das habe ich jetzt neulich gemacht natürlich, da habe ich tatsächlich meinen Kalender angeschaut und geschaut, okay, welche Meetings haben eine klare Agenda? Die lasse ich meistens drin oder eigentlich immer drin. Mhm. Meetings zum Austausch wegen Kultur und auch Weiterentwicklung, da bin ich etwas strenger und gucke, wer braucht es vielleicht, wer braucht es nicht mehr. Oder Meetings müssen ja nicht immer wöchentlich stattfinden. Du kannst ja ein Biweekly machen, du kannst ein Monthly machen. Also da ist es meistens so, dass ich aus einem Weekly meistens ein Monthly mache, weil jeder sich ja auch weiterentwickelt hat. Ich liebe es auch, nicht immer diese 1-Stunden-Meetings. Also ich hatte in einem großen Corporate 4-Stunden-Meeting jede Woche. Da fragst du dich, ich meine es gar nicht böse, aber da war ich so, okay, wann gehe ich denn hier ganz kurz mal auf Toilette? Mhm. Ne, weil es so lang ist, weil du einfach nicht weißt, okay, wie kannst du deinen Tag danach steuern? Und die fand ich nicht produktiv. Mhm. Dann lieber Meetings ausgliedern und sie dann wirklich klar benennen. Dieser typische Satz, ach, wieder ein Meeting, hätte auch eine E-Mail sein können. Ja, wenn du sagst, ein Meeting hat eine klare Agenda, kenne ich aus dem Corporate meistens auch, in einem anderen Fall aber, es hat kein Meeting stattgefunden, wenn davor nicht eine Memo vorher geschickt worden ist, wo man sich nochmal durchlesen konnte. Ne? Finde ich viel effizienter, muss ich sagen, wenn das Meeting keinen Kultureffekt hat, macht das meistens Sinn. Amazon-Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, da gibt es auch so Entscheidungsprinzipien in Meetings. Wenn es irreversible Entscheidungen sind, macht es immer der Vorgesetzte, Teamlead oder CEO. Wenn es reversible Entscheidungen sind, dann darf das auch gerne mal ein Meeting sein, wo das Team entscheidet zusammen. Also Entscheidungen müssen einfach super gut verteilt sein, damit sie einfach schnell stattfinden. Und Meetings in meiner Welt sind eher Zeitfresser. Also ich meine das auch gar nicht böse, aber zu viele Meetings nehmen dir zu viel Energie. Ich kann mich ja auch nicht nonstop in Meetings sehen. Ne, also auch ich mich selbst. Ich habe auch jetzt gerade, wenn wir sprechen, ich habe ein ganz kleines Kästchen, wo ich mich nur sehe, weil es mich tatsächlich sonst sehr stark beeinflusst in meinem Tagesablauf. Von daher habt's lieber wenig, dosiert, bewusst dosiert, mit klaren Agendapunkten und ansonsten lieber fokussierter arbeiten. Ja. Das ist so mein Thema. und auch nicht zu viele Leute. Ich habe einen Gründer gehabt, der gesagt hat, ach Marie, weißt du was, ich habe jeden Tag Stand-up, eine halbe Stunde, 9 bis 9:30 Uhr, 20 Leute im Call und ich mit meiner HR-Brille, um Gottes Willen, wenn du dir mal den Stundensatz da ausrechnest, wer da eigentlich alles mit drin ist, da kannst du auf jeden Fall produktiver an einer anderen Stelle sein.
Ja, Meetings haben ihre Kosten. Ich glaube, das
wissen wir alle.
Sollte immer mit, genau. Durchaus zwar auch Benefits, weil natürlich die Zeit, die vielleicht Mitarbeitende vor oder nach dem Meeting, aber das gilt dann vor allen Dingen vielleicht für Meetings im Büro, auch mal gemeinsam verbringen und vielleicht nochmal das eine oder andere Wort wechseln, das ist natürlich auch super wertvoll. Findet bei Online-Meetings natürlich nicht statt. Also insofern vielleicht das auch nochmal da ein bisschen überlegen und bündeln. Marie, aus dieser Folge, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir mitnehmen sollten?
Ja, aus dieser Folge. So, René, also auf jeden Fall, Wachstum bedeutet Führungsarbeit. Mehr Menschen heißt es auch, mehr zu delegieren, weil das ist eben Skalierung und wir müssen da bewusster an das Thema herangehen. Das merke ich so aus der Praxis. Mhm. Und meine Evergreen-Struktur schützt Geschwindigkeit. Also wir müssen, um schnell zu agieren, musst du eben strukturieren. Auch wenn man manchmal denkt, oh Gott, das ist eigentlich der Gegner von Agilität, aber so sehe ich das gar nicht. Mhm. Weil Struktur muss individuell für dich passen, für dein Tempo passen, für deine Kultur passen und für deine Teamgröße passen. Und das kriegt man ehrlicherweise individuell sehr gut hin. Mhm.
Dann bleibt uns der Ausblick auf die nächste Folge. Welches Thema gehen wir da an?
Ja, jetzt sprechen wir darüber, wenn alle hart arbeiten, aber irgendwie nicht am gleichen Ziel. Was bedeutet das eigentlich? Also wie gehen wir denn um, wenn fehlendes Alignment da ist oder Teams sich in irgendeiner Form anders optimieren als die anderen? Genau, was bedeutet das für die Strategie? Und ich freue mich auf das nächste Thema.
Danke, Marie.
Danke dir.
So, und noch danke an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps auch gleich mitnehmen. Bald gibt es dann die dritte Folge. Und aber auch noch ein ganz wichtiger Hinweis. Nach dem Abschluss unserer achteiligen Serie wartet noch ein ganz besonderes Highlight. Und zwar beantworten wir eure Fragen in einer Live-Q&A. Die ist am 29.04. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr jetzt schon Fragen habt, schreibt mir gerne an podcast@für-gründer.de eure Frage. Dann kann ich die auch für die Live-Q&A schon mitnehmen. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.